Jan. Nach dieser halben Stunde Gottesbegegnung möchte ich euch jetzt auf eine andere Art der Begegnung mit Gott einladen, auf seinem Wort. Wir sind in der Bergpredigt-Serie. Das ist ein literarisches Meisterwerk bis heute. Und es ist eine kraftvolle Botschaft, die viele, viele Menschen geprägt hat. Wenn wir heute auf die Bergpredigt hören und in dieser Serie das vertieft anschauen, dann reihen wir uns nur ein in eine ganze Reihe von Menschen, die sich von diesen Worten von Jesus haben ansprechen lassen und deren Leben verändert wurde. Also, wir haben das letzte Mal gehört, dass Jesus sagt, das Gesetz aus dem Alten Testament ist nicht aufgehoben. Jeder kleinste Buchstabe, sogar das kleinste Zeichen, ist nach wie vor gültig bis, was haben wir gelesen? Bis Himmel und Erde vergeht und bis alles erfüllt ist. Es ist gültig, es ist verbindlich. Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen. Wie dieses Prinzip aussieht, haben wir letzten Sonntag gesehen. Und heute gehen wir in das Thema Mobbing und Versöhnung hinein und wollen schauen, wie es sich anfühlt, wenn wir jetzt konkrete Themen anschauen. Nochmal ein Rückblick. Das letzte Mal habe ich auf dem Flipchart dieses Andreaskreuz gezeigt. Es ist jetzt ein bisschen viel da drauf. Ich habe es dann noch als Folie gestaltet. Was auf dem Flipchart stand, kann im Internet heruntergeladen werden, diese Folie. Hier der Kernsatz. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Jesus ist in der Mitte dieses Kreuzes. Was vorher war, erfüllt sich in ihm und hat Auswirkungen auf uns in unserer Zeit, auf die Gemeinde, auf unsere Verheißungen, die wir haben und wie das Gesetz für uns gültig ist. Wie also, wenn wir jetzt das konkret anschauen? In der Bergpredigt haben wir diesen Satz oder diesen Abschnitt, wie Jesus das anwendet. Ich lade euch ein, eure Bibeln aufzuschlagen, Matthäus 5, oder einfach gut zuzuhören, diesen Abschnitt, Vers 21 bis Vers 26. Matthäus 5, 21 bis 26. Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, du sollst nicht töten. Wer einen Mord begeht, wird verurteilt. Ich aber sage, schon der nur zornig auf jemanden ist, wird verurteilt. Wer zu seinem Freund oder Bruder sagt, du Dummkopf, den erwartet das Gericht. Und wer jemanden verflucht, dem droht das Feuer der Hölle. Wenn ihr also vor dem Altar im Tempel steht, um zu opfern, und es fällt euch mit einem Mal ein, dass jemand etwas gegen euch hat, dann lasst euer Opfer vor dem Altar liegen. Geht zu dem Betreffenden und versöhnt euch mit ihm. Erst dann kommt zurück und bringt Gott euer Opfer dar. Einigt euch rasch mit eurem Gegner, bevor es zu spät ist und ihr vor Gericht gestellt, einem Gerichtsdiener übergeben und ins Gefängnis geworfen werdet. Ich versichere euch, ihr kommt erst wieder frei, wenn eure Schuld bis auf den letzten Rappen bezahlt ist. Oder Pfennig, oder was immer da steht. Mark, nein, ganz kleine Münze. Ja, da sind wir doch auf gutem Boden, wenn Jesus jetzt sagt, toll, wir nehmen ein Beispiel, womit ich euch illustrieren kann, wie sich das Gesetz in mir erfüllt, warum es nicht aufgehoben ist und wie das weitergeht. Und wir nehmen das mit dem Töten. Das ist ja entlastend. Oder darf ich mal fragen, wer von euch ist ein Mörder oder eine Mörderin? Nein, das sagt man ja nicht so, das ist klar. Ich denke, das betrifft einem eher nicht. Und wenn, dann sagt man das nicht so offen, oder? Jesus nimmt ein Gebot, das auch damals für die Juden eigentlich sagt, ja, es kommt vor, da haben wir ein paar Randalierer, die machen das. Aber wir hier, die wir jetzt da bei dir sind, Jesus, wir sind anständige Leute, das ist gut. Das haben wir im Griff, wir töten nicht. Wir müssen das noch konkretisieren. Jesus zitiert dieses Gebot vom Töten aus den 10 Geboten, du sollst nicht töten. Und gemeint damit ist nicht Tiere töten oder jagen. Es ist nicht einmal gemeint, in einem Krieg als Soldat jemand anderen töten. Das ist auch eigentlich nicht gemeint. Sondern es ist das absichtliche Auslöschen von menschlichem Leben gemeint. Ich töte bewusst. Das ist hier Morden. Du sollst nicht morden. Denn es wird nachher ja von Jesus erklärt, der sagt, wer einen Mord begeht, wird verurteilt. Mit diesem Satz, der steht so nicht in den 10 Geboten, aber der steht zusammengefasst an verschiedenen anderen Stellen im Alten Testament. Dieser Teil steht auch auf der linken Seite. Wer tötet, wer mordet, hat eine Strafe verdient. Todesstrafe sehr wahrscheinlich. Und das ist auch ein gutes Gesetz, weil in der Antike war es nicht üblich, dass man einen Mörder vor Gericht stellte, um ihn dann zu verurteilen, sondern es war üblich, dass die Familie des Opfers sich an der Familie des Mörders rächte. Es gab Familienfäden, es gab Blutrache, es war eine blutige Sache. Und da hatten die ganzen Angehörigen hatten das Mitleiden. Und das Gebot, das Gott dem Mose gab, war, wenn jemand tötet, muss er verurteilt werden. Das ist Gerechtigkeit. Das ist gut. Das ist ein gutes Gesetz. Und Jesus sagt, ihr habt das schon mitbekommen. Euren Alten, euren Vorfahren wurde dieses Gebot von Gott her gegeben. Der nächste Satz, er sagt, ich aber sage, jetzt stellt euch das mal vor, Gott hat ein Gesetz gegeben und da steht jetzt dieser Jesus auf dem Berg, die Leute sind bei ihm, die merken, das ist kraftvoll, was er sagt. Und jetzt hat er auch gesagt, er würde das Gesetz nicht aufheben. Wow, gut. Und jetzt zitiert er das Gesetz und sagt, ich aber sage. Will er das Gesetz jetzt doch irgendwie? Was macht er? Warum sagt er, ich aber sage? Kann das jeder von uns machen? Wir lesen ein Zitat aus der Bibel und sagen, ja, das steht hier, ich aber sage. Das kommt nicht gut, oder? Da wird der Individualismus gefördert. Bei Jesus ist es anders. Das Gesetz, das Mose hatte, ist von Gott gekommen. Und Jesus, der Sohn Gottes, ist das lebendige Wort. Er kommt auch von Gott, als Gottes Sohn. Und was er sagt, das ist auf der gleichen Ebene wie das Gesetz. Und er illustriert das Gesetz. Das ist kein Aber des Gegensatzes, sondern ein Aber der Enthüllung. Ich zeige euch, was hier wirklich steht. Noch einmal, die Leute haben zuerst gedacht, und wir denken das auch, das mit dem Töten haben wir im Griff. Und jetzt kommt Jesus und sagt, schauen wir ein bisschen tiefer. Vers 22. Ich aber sage, schon der nur zornig auf jemanden ist, wird verurteilt. Wer zu seinem Freund sagt, du Dummkopf, denn erwartet das Gericht. Und wer jemanden verflucht, dem droht das Feuer der Hölle. Wir reden von Töten, Zorn und Mobbing. Ich aber sage, schon der nur zornig auf jemanden ist, wird verurteilt. Das Erste, was Jesus anspricht, ist Zorn. Wer seinem Bruder oder seiner Schwester zürnt, gehört vors Stadtgericht. Das war damals üblich. Wenn du ein Problem hattest, gingst du zuerst in deiner Stadt zu den Richtern. Ist bei uns ja auch so. Wir gehen nicht gerade vor Bundesgericht, oder? Das macht man dann später. Wenn du ein nächstes Problem hast, dann gehst du vor das Landesgericht, vor den Hohen Rat. Das ist das Zweite. Wer dann noch weitergeht und sagt, du bist Raka, du bist ein Trottel, oder wie es heißt, ein Dummkopf. Das war das gebräuchlichste Schimpfwort damals, Raka. Was ist bei uns so das gebräuchlichste Schimpfwort? Ich will es jetzt nicht hören, aber es ist präsent, oder? Solche Dinge, Trottel, Dummkopf, was immer. Vielleicht habt ihr bessere Vorschläge. Das sagt er. Wenn du das sagst, kommst du vor das Gericht. Das ist der Hohe Rat in Jerusalem für die Leute, die dort auf dem Berg waren. Ah, für uns wäre das das Kantonsgericht oder sogar das Bundesgericht oder der Europäische Gerichtshof. Und schließlich dritte Aussage, wer den anderen verdammt, sagt er, verflucht ihn. Hier steht, wer dem anderen sagt, Narr. Und Narr ist das biblische Wort für einen Gottlosen. Also wenn ich jemandem sage, du bist ein Narr, du bist ein Gottloser, du bist ein gottverdammter, verfluchter Typ, dann, sagt Jesus, kriegst du selbst das Feuer der Hölle. Gehen wir diesen drei Dingen ein bisschen nach. Zorn. Zorn ist ein echtes Problem. Wir werden wütend, wenn etwas geschieht, das wir nicht richtig finden, okay? Wir werden wütend, wenn unser Recht verletzt ist. Wir werden wütend, wenn wir beleidigt werden. Wir werden wütend, wenn uns etwas nicht gelingt, werden wir auf uns selbst wütend. Wir werden wütend, wenn andere unsere Erwartungen nicht erfüllen. Ob wir darüber geredet haben oder nicht, die Wut kommt. Ob wir die Erwartungen geäußert haben oder nicht, wütend kann man werden. Und wenn diese Wut nicht wieder abkühlt, sondern zum Zorn wird und sich gegen den anderen richtet, dann löst das eine Kettenreaktion aus, die nur Sünde nach sich zieht. Das Buch der Sprüche in der Bibel ist voll von dieser Weisheit. Zum Beispiel heißt es in Sprüche 17, Vers 14, wer Streit anfängt, der gleicht dem, der dem Wasser den Damm aufreißt. Lasst ab vom Streit, ehe er losbricht. Stellt euch eine Staumauer vor, Contixens oder da im Obwalden. Und jetzt geht dort einer hin und bricht diese Staumauer auf. Es gibt nur einen kleinen Riss. Und wenn es nicht gepflegt wird, fließt Wasser raus, es wird immer größer. Wer den Damm aufreißt, wer nur mit einem Streit anfängt, der ist einer, der den Damm aufreißt von Wasser. Lass ab vom Streit, ehe er losbricht, ist die Warnung der Sprüche. Ein anderes Zitat aus den Sprüchen. Ein zorniger Mann richtet Streit an und ein grimmiger tut viel Sünde. Wenn die Wut zum Zorn wird und sich gegen andere richtet, dann geschieht Sünde. Das geht gar nicht anders. Auch der Jakobusbrief, das ist ein neutestamentlicher Brief, sagt es so. Ihr sollt wissen, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Man redet vom gerechten Zorn oder vom heiligen Zorn. Gut, das gibt's. Jesus war auch wütend, als er in den Tempel kam und feststellte, dass dort Unordnung war. Und im Namen des Vaters hat er gesagt, das soll ein Bethaus sein und keine Räuberhöhle, und hat aufgeräumt. Und wir sagen dann auch, ja, mein Zorn ist ja gerecht. Mein Zorn ist ja ein heiliger Zorn, weil er wendet sich gegen das, was Gott ja auch nicht gut findet. Der hat das getan und so weiter. Aber wir müssen aufpassen. Heiliger Zorn ist Zorn, der sich dort anschließt, wo Gott bereits zornig ist. Er ist zornig über die Sünde. In Römer 1,18 steht das. Aber wir haben nicht dann die Möglichkeit oder die Erlaubnis, diesen heiligen Zorn gegen andere zu richten. Sagen wir es so, es gibt gerechten Zorn, aber wir haben kein Recht auf Zorn. Weil Zorn, sagt Jesus, ist Mord. Sorry, sagt er, oder? Oder versteht ihr das anders? Zorn ist Mord. Das ist dasselbe. Ich schaue mich so lange an. Also so lang. Wie sagt man dann auf Hochdeutsch? So lang gestielt. Ich merke, dass, ja, das ist krass, oder? Wenn der Wasserdammbruch losgeht, werden die Worte hart, sie werden beleidigend, das werden Schimpfwörter. Und diese Schimpfwörter, das ist das Zweite, diese Schimpfwörter waren schon damals strafbar. Jesus sagt, du musst dann vor den Hohen Rat. Es ist nicht im übertragenen Sinn gemeint, sondern echt. Wenn damals jemand zornig zu einem Priester redete, wurde er bei den Essenern für ein Jahr gebüßt. Wenn jemand einen Mitmenschen bewusst Unrecht schmähte, ein Jahr. Die Pharisäer waren auch Spezialisten darin. Sie haben sich eine Liste zugelegt. Wenn jemand das Schimpfwort Bastard benutzte, du bist ein Bastard, dann war die Strafe darauf 40 Geißelhiebe. Und wenn jemand sagte, du Frevler, und ein Frevler ist wie ein Narr, ist ein Gottloser, ein gottverdammter Sünder. Und wenn ich also jemandem gesagt hätte, du bist ein gottverdammter Frevler, ein gottverdammter Sünder, dann hätte ich das nach der Meinung der Pharisäer mit dem Leben bezahlen müssen, dieses Schimpfwort. Wir denken, das ist bei uns ja zum Glück nicht so. Okay, schon nicht so. Aber wenn jemand meine Beschimpfung vor Gericht bringt und ich dort angeklagt werde, muss ich wirklich mit Strafe rechnen. Das ist im Strafgesetzbuch so verankert. In Deutschland hat jemand eine Liste zusammengestellt, wie hohe Strafen im Verkehr für Schimpfwörter ausgestellt wurden. Also da ist zum Beispiel dumme Kuh, 300 Euro. Asozialer kam auf 550 Euro. Jemand hat einen Polizisten geduzt, 600 Euro. Das Schimpfwort Idiot wurde mit 1500 Euro gebüßt. Für den Stinkefinger musste jemand 4000 Euro hinblättern. Jesus redet nicht im übertragenen Sinn von Schimpfwörter sind Mord oder was immer. Er sagt es, weil es wirklich Strafe verdient. Das ist auch in unserem Rechtsstaat so. Also ich glaube, wir sollten auf unsere Wörter schon ein bisschen aufpassen. Zorn richtet Schaden an. Und durchgebrochener Zorn kann verurteilt werden. Die dritte Steigerung, die Jesus dann noch gemacht hat, ist noch heftiger. Jemanden verdammen. Das fällt dann auf einen selbst zurück. Jesus sagt, das verdient die Hölle, und zwar die echte Hölle. Die Hölle mit dem Feuer am Ende der Zeit, die eigentlich für Satan und für seine Dämonen vorbestimmt ist. Die Hölle am Ende der Zeit, die eigentlich für den Tod gedacht ist. Wer jemanden verdammt, wer jemandem wünscht, dort in die Hölle zu kommen, verdient sie selbst. Ich kann mir vorstellen, wie die 12 Jünger da Jesus zugehört haben mit offenem Mund und langen Blicken. Und wie das dann in ihren Erinnerungen geblieben ist. Viele, viele Jahre später schrieb der Apostel Johannes im ersten Johannesbrief, ihr sollt wissen, wer seinen Bruder hasst, sagt der Johannes, wer seinen Bruder hasst, der ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder das ewige Leben bleibend in sich hat. 1. Johannes 3, 15. Das ist Neues Testament. Den Bruder hassen, ihm den Tod wünschen, ihn verdammen, ihm wünschen, dass Gott ihn verdammen würde, macht dich selbst zum Mörder. Macht mich selbst zum Mörder. Leute, was unsere Worte anrichten, das hat Konsequenzen. Und zwar bis in die Ewigkeit. Wir werden schuldig am anderen und wir werden schuldig an Gott. Und wenn unser Zorn einfach läuft und der Dammbruch nicht gestoppt wird, dann ist das so. Ich hole wieder Macha und Freya hervor. Die Macha vom letzten Sonntag und die Freya vom letzten Sonntag. Die Macha, das ist die Macherin, die sagt, ja, ich krieg das hin. Und die Macha ist herausgefordert. Sie sagt, ja, ich will alles geben, um meine Emotionen kühl zu behalten. Oh, ich weiß doch, ich bin so ein aufbrausender Mensch, aber irgendwie gelingt das schon, wenn das so schlimm ist. Und die Freya sagt, nee, so krass kann Jesus das nicht meinen. Eben, da gibt es den gerechten Zorn und da gibt es so viele Ausnahmen. Und was ist, wenn ich wirklich zu Recht zornig bin? Also irgendwie so krass. Jesus hat wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. Irgendwie sind wir zwischen Macha und Freya drin und wir merken, es braucht etwas Neues. Es braucht hier einen krassen dritten Weg. Es braucht den Weg vom Evangelium, der uns frei macht. Weil diese Kraft des Zornes, wer das kennt, der weiß, wovon ich rede. Diese Kraft des Zornes kriegst du nicht mit viel gutem Willen zu Boden. Das ist eine explosive Kraft. Da braucht es Erlösung, wie von einer Sucht. Da braucht es Freiheit. Und das ist das, was Jesus bringt. Bevor ich zu diesem Satz komme, möchte ich noch ein paar Worte zum Titel der Predigt sagen. Ich habe geschrieben Mobbing und Versöhnung. Und ihr merkt, wenn ihr jetzt zuhört, Jesus redet nicht von Mobbing an sich, sondern von Zorn. Aber zu Mobbing gehört das ja auch dazu. Ein Teil von Mobbing am Arbeitsplatz oder in der Schule ist, dass solche beleidigenden Wörter ausgesprochen werden. Und auch, dass man selbst, wenn man Opfer ist, zornig wird. Das Thema ist hier. Das Thema beschäftigt. Lass mich kurz sagen, was Mobbing ist. Das darf man nicht einfach für alles brauchen. Mobbing wird klar definiert an verschiedenen Verhaltensweisen, die jemandem zustoßen. Es geht immer gegen eine Person mit dem Ziel, diese loszuwerden, diese auszugrenzen. An einem Arbeitsplatz, sie aus dem Arbeitsverhältnis rauszubringen. In der Schule, dass ein Kind geächtet und Einzelgänger wird. Es geht immer mit diesem Ziel. Und es ist fokussiert. Es sind Dinge, die sagen, die Kontakte werden abgebrochen, die kalte Schulter gezeigt. Auf der Arbeit werden Arbeiten zugeteilt, die dinglangweilig sind. Es werden einem wichtige Projekte entzogen. Es gibt viele solche Dinge, wie das Mobbing funktioniert. Und von Mobbing spricht man erst, wenn einmal pro Woche ein solcher Vorfall ist und das über 6 Monate. Ein einmaliges Vorkommen ist noch kein Mobbing. Das ist die Definition, die ich gefunden habe. Aber dort geht es auch nicht ohne Zorn ab. Und ich würde ebenfalls in der Folge sagen, Morden ist Mord, Zorn ist Mord, Schimpfwörter und Verfluchung ist Mord und Mobbing ist auch Mord. Du mordest die Beziehung, du mordest die Integrität eines Menschen. Das ist die Seite von Mobbing. Warum macht das Jesus? Warum packt er dieses ganze Thema hinein in dieses eine Gebot, du sollst nicht töten? Er will uns zu Friedensstiftern machen. Das ist sein Anliegen. Er will nicht, dass wir gleichgültig sind und sagen, ja, der hat ja nicht getötet, der hat nur Schimpfwörter gebraucht. Er will, dass wir hingehen und Frieden stiften. Er will, dass wir Salz und Licht sind. Das will er. Er will, dass unsere guten Taten sichtbar werden und nicht unter dem Scheffel bleiben. Deswegen spricht er davon. Ja, das will er. Er will uns verändern, dass wir Menschen sind, die seinen Frieden hineinbringen. Er will uns, wenn wir betroffen sind, heilen. Er will uns berühren, er will uns vergeben. Und er sagt deswegen auch, und das ist jetzt Zitat aus dem Epheserbrief von Paulus, Gottes Wort an uns, befreit euch von Bitterkeit und Wut. Wörtlich, legt das ab. Befreit euch von Ärger, harten Worten und übler Nachrede. Da haben wir Mobbing mit drin. So wie befreit euch von jeder Art der Bosheit. Und seid, jetzt kommt das Neue, seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Epheser 4, 31 bis 32. Das bringt uns auf das Thema Versöhnung und Vergebung. Oder umgekehrt, Vergebung und Versöhnung. Jesus bringt auch zwei Beispiele. Die zwei Beispiele, die Jesus bringt, sind realistische Situationen für die Zuhörer damals. Die eine Situation ist, dreimal jährlich waren die Juden eingeladen, nach Jerusalem zu kommen für ein Fest. Das Passafest, Pfingstfest, das Laubhüttenfest. Und immer waren die männlichen Vorsteher der Familien verpflichtet, dort ein Opfer zu bringen. Und Jesus sagt jetzt, Situation, du bist an diesem Fest, du gehst jetzt mit deinem Tier in den Tempel, bist kurz davor, dein Opfertier dem Priester zu übergeben und dann fällt dir ein. Oh, mein Freund hat etwas gegen mich. Das ist die erste Situation. Was tust du hier? Zweite Situation, du bist mit deinem Gegner unterwegs zum Gericht. Offenbar war das damals üblich, dass man zusammen den Weg zum Gericht gemacht hat. Vielleicht gar nicht so schlecht. Dann hat man noch Zeit, einander so richtig die Meinung zu sagen. Oder vielleicht sollte man dieses Gespräch auch für etwas anderes nutzen. Jesus bringt auch dieses Beispiel und sagt, das ist realistisch. Wenn du hier mit dem unterwegs bist, mit dem Gegner, was tust du jetzt? Weil in beiden Situationen hast du etwas gegen jemanden getan. Es sind nicht einfach so die Situationen, wo, sagen wir, Diana hat einfach nicht Freude an meiner krummen Nase und jetzt hat sie etwas gegen mich. Darum geht es nicht, sondern ich habe der Jana wirklich etwas angetan, was schlimm ist. Ich habe sie öffentlich beleidigt oder was immer. Dann kann sie gegen mich etwas haben. Und dann fällt mir ein, die hat etwas gegen mich. Nun, das ist meine Schwester im Glauben. Hi, Schwesterli. Und die andere Situation ist der Gegner. Der Gegner, der etwas gegen mich hat. Ich habe mich an ihm verschuldigt. Vielleicht habe ich eine Geldschuld. Der ist mein Gegner. Vielleicht habe ich ihn auch mit diesen Schimpfwörtern beleidigt und er ist jetzt unterwegs, um mich anzuklagen, weil ich ihn verdammter Gottferner geschumpfen habe. Was immer. Ich habe etwas getan, was seinen Zorn reizt. Das ist die Situation bei beiden Beispielen. Und jetzt sagt Jesus, Beispiel 1. Wenn du hier bist und kurz davor stehst, dein Opfertier dem Priester zu geben, du stehst vor dem Altar, dann lass das Tier hier stehen, gehe zu deinem Freund, zu deinem Bruder, zu deiner Schwester, zu deiner Freundin, versöhne dich zuerst. Versöhne dich. Und dann kannst du zurückkommen und dein Opfer bringen. Das Prinzip, das Jesus hier lehrt, ist ein alttestamentliches Prinzip. Hosea 6,6. Barmherzigkeit ist wichtiger als Opfer. Versöhnung ist wichtiger als alles Gute, was du sonst tun könntest. Versöhnung ist viel wichtiger, als in den Gottesdienst zu kommen. Ich finde es toll, dass ihr alle hier seid. Aber Versöhnung ist wichtiger. Versöhnung ist wichtiger, als am Abendmahl teilzunehmen. Es kommt zuerst. Versöhnung ist wichtiger. Das ist so der erste Wert. Und in der zweiten Geschichte, wie geht es dort weiter? Jesus sagt, wenn du mit deinem Gegner unterwegs bist, dann sei ihm wohlgesonnen. Das griechische Wort, das dort steht, könnte sogar bedeuten, schließ Freundschaft mit ihm. Mit dem Gegner, der etwas gegen dich hat, einige dich mit ihm, bevor ihr im Gericht seid. Bevor. Weil, wenn ihr im Gericht seid, dann wird er zu Recht die Argumente vorbringen können, die dich belasten. Du schuldest ihm ja etwas, das ist ja die Situation. Und dann wird er dich ins Gefängnis werfen, so war das damals üblich, bis das der letzte, kleinste Rappen abbezahlt ist. Also sei Freund mit ihm. Und wir lernen etwas Zweites. Die Einigung mit einem Gegner, ja sogar der Schulterschluss mit einem Gegner, ist wichtiger, als auf das eigene Recht oder auf das eigene Unvermögen zu pochen. Das geht uns gegen den Strich. Ich habe doch Recht. Und ich muss meine Rechte einkämpfen. Aber Jesus sagt, es gibt wichtigere Werte als das. Klar beschreibt das nicht alle Situationen, wo man Feindschaft erlebt. Das ist klar. Aber wir sollten uns das merken. Versöhnung ist wichtiger als Opfer. Einigung ist wichtiger, als das eigene Recht durchzukämpfen. Jesus hat andere Werte. Er will uns zu Friedensstiftern machen. Er will, dass wir Salz und Licht sind. Er will, dass der Vater im Himmel gepriesen wird und nicht, dass ich am Schluss gut dastehe und sage, ja, jetzt habe ich meine Rechte bekommen, aber innerlich bin ich verbittert. Er will seinen Frieden in unsere Herzen hineinfließen lassen. Und wir müssen lernen, dass nicht alles nur mit Recht und Gerechtigkeit abgewogen wird, sondern es gibt auch die Gnade und die Versöhnung. Und das überwiegt. Das ist die Botschaft von Jesus. Das Motto könnte man hier sagen. Hier sind die zwei Werte. Und das Motto ist vielleicht das, was in Römer 12, Vers 8 steht. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Oder wie es in der Jahreslosung steht, kennt ihr die noch? Psalm 34, 14. Ja, der zweite Teil, suche Frieden und jage ihm nach. Und das vordere steht im selben Vers. Lass ab vom Bösen und tue Gutes. Ja, mein Fazit zum Schluss dieser Predigt. Die Macha und die Freier sind herausgefordert. Streng dich an, Macha. Nimm's etwas lockerer, Freier. Nein. In Matthäus 5, 17 sagte Jesus, ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Und er erfüllt dieses Gesetz in uns, indem er uns vergibt für unsere Zornausbrüche, indem er uns auch vergibt, wo wir andere zum Zorn gereizt haben. Die zwei Beispiele, dass man nicht selbst zornig, sondern der andere wurde zornig. Wir haben Anlass gegeben, dass er zornig auf uns sein muss und so zum Mörder wird. Er vergibt uns das und er schenkt sein Gesetz in unsere Gesinnung. Er schenkt uns ein neues Herz. Er schenkt uns einen neuen Sinn. Ist jemand in Christus Jesus, so ist er eine neue Schöpfung. Gehört jemand zu Christus, so ist er ein neues Geschöpf. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wenn wir wachsen und wenn wir wachsen wollen, dann brauchen wir Gottes Wort, wie das hier, was wir heute gehört haben. Wir brauchen es so klar wie möglich, damit wir wissen, was wahr ist, was freisetzend ist. Wenn wir wachsen wollen, dann brauchen wir den Heiligen Geist, der uns das aufschließt, der uns die Wahrheit davon zeigt und der uns erfüllt mit diesem Wort Gottes. Wenn wir wachsen wollen, brauchen wir nicht nur diese zwei Dinge, die von Gott uns geschenkt werden, sondern wir brauchen von uns her auch einen guten Willen, die Absicht. Und ich frage uns, haben wir diese Absicht? Wollen wir den Zorn ablegen? Willst du das? Ist die Absicht hier? Ist der gute Wille da? Willst du dieses laute Geschrei ablegen, wie es da steht im Epheserbrief? Willst du? Es braucht diese Absicht. Und das Gute ist, Gott kann sogar den Willen in uns bewirken. Und es braucht etwas noch Weiteres. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Bist du bereit, es umzusetzen? Jesus hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich will euch befähigen. Ich will euch erfüllen. Bleib nah bei Jesus, aber tu das. Leg den Zorn ab. Töte nicht mehr. Ich weiß, dass es hier Heilung braucht. Hilfe von Gott. Ich möchte uns diesen Merkvers in Erinnerung rufen. Es ist die Jahreslosung. Lasst uns ihn miteinander lesen. Suche Frieden und jage ihm nach. Psalm 34, 15. Also gut, die Verszählung ist je nach Bibelübersetzung nicht immer gleich. Meistens ist es in deutschen Bibeln der Vers 14. Die englischsprachigen haben 15. Suche Frieden und jage ihm nach. Lass mich noch einmal Epheser 4, 31 und 32 zusammen mit euch lesen. Befreit euch von Bitterkeit und Wut, von Ärger, harten Worten und übler Nachrede sowie jeder Art von Bosheit. Seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Epheser 4, 31 bis 32. Lass mich beten. Danke, Herr Jesus, für diese krasse Auslegung vom sechsten Gebot, du sollst nicht töten. Danke, dass du uns daran erinnerst, dass unsere Worte auch tötende Macht haben. Danke, dass du uns daran erinnerst, was mit Zorn ausgelöst werden kann. Aber hier sind wir und stellen uns dieser Wahrheit aus deinem Wort und bitten dich, lass das in unseren Alltag hineinkommen, dass wir selbst lernen, den Zorn abzulegen. Und dass wir mithelfen, dass auch andere, unsere Nächsten wie auch unsere Gegner, ihren Zorn ablegen können. Lass uns Menschen der Versöhnung sein und Friedensstifter. Lass uns Salz und Licht sein für dich. Das können wir nicht aus unserer Kraft. Und ich bete für die unter uns, die gerade im Bereich Mobbing Schweres erlebt haben, dass du Heilung gibst, die Kraft, hier auch wieder aufzustehen. Denn das, was gesagt wurde, ist Lüge. Aber das, was du sagst über diese Menschen, ist Wahrheit. Und du sagst, du bist geliebt, du bist wertvoll, du bist sogar heilig in Jesus Christus. Das ist wahr. Du bist begabt. Es ist nicht so, dass du nichts kannst, wenn du das gehört hast. Du bist begabt. Und du bist nicht verdammt, sondern begnadigt. Du bist nicht an allem schuld, sondern dir ist vergeben. Das ist die Wahrheit. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du diese Wahrheit tief in die Herzen und in die Sinne hineinschreibst. Wir brauchen das. Amen.